Spieltagssieger-Besieger, der Kickbase-Podcast. Du hörst die Vorbereitung auf die Saison 26-27, die Club-Podcast-Reihe. Der Bundesliga-Start kommt immer näher. Der vorletzte Club, den wir hier in der Club-Podcast-Reihe behandeln, ist der letzte Aufsteiger, den wir auch behandeln werden, die SVE aus Elversberg. Und das machen wir, wie es gute Tradition inzwischen ist, nach 17 Episoden. Nicht alleine, wir haben uns einen Experten eingeladen. Einen Experten, der tiefer drin ist, wahrscheinlich was Kickbase angeht, als alle anderen Experten, die wir bis jetzt hatten. Grüß dich, Tobi.
Hi, ich freue mich, hier zu sein, auf jeden Fall.
Wir freuen uns auch sehr und ich glaube, die Hörer da draußen freuen sich auch sehr, dich mal hier im Kickbase-Podcast zu hören. Du bist ja sonst überall anders präsent. Willst du dich einmal kurz vorstellen, was du machst und woher man dich vielleicht im Kickbase-Universe kennen könnte?
Kann ich gerne machen. Ja, ich glaube, man kommt nicht an mir vorbei, mittlerweile gefühlt. ja, hauptsächlich YouTube, so hat alles angefangen. Mittlerweile aber auch Instagram, Twitch, TikTok, eigenen Podcast und so weiter. Alles unter dem Namen Kickbase Guide. Von daher wird man sich mal gehört haben.
Ja, check's gerne mal ab, Instagram. Ich glaube, wir waren heute ja auch beim Training gewesen. Hast ja auch ein paar Storys schon rausgehauen. Wir nehmen hier zwar nicht in Elversberg auf, aber kommen gerade aus Elversberg und haben schon einiges mitgenommen. Also ich bin erstmal, ist mein erster, ich sag mal, Kontaktpunkt, außer jetzt mal Elversberg irgendwie im Auswärtsblock zu sehen, so mit der Elversberger Mannschaft und dem Training. Und ich muss sagen, ich bin positiv überrascht, die ersten Eindrücke. Wie war denn so dein erster Eindruck von der Mannschaft?
Finde ich auch. Also ihr wart ja schon bei vielen anderen Vereinen. Bei mir war es jetzt der erste Trainingsbesuch, aber wir haben oftmals auch Intensität und so weiter angesprochen. Ich war auch sehr positiv überrascht. Wir werden ja auch auf Testspiele und so weiter eingehen. Da habe ich generell auch ein deutlich positiveren Einblick auf die SVE bekommen als noch vielleicht vor einem Monat oder so. Aber gerade heute das Training, da war schon viel Feuer drin. Da haben wir mit Sicherheit die eine oder andere Erkenntnis auch mitgenommen.
Ja, bin gespannt. Und vor allem ist es ja auch, der Kickbase-Markt ist so teuer inzwischen. Ja, so, und total. Ich will nicht so viel spoilern, aber ich finde, es gibt noch ein paar Elversbäcker, die durchaus zu preiswert sind.
Ja, wir haben auch ein paar Spielerduelle gehabt. Da gibt es noch den einen oder anderen Hidden Gem für ja, 10 Millionen.
Echt stark. Wir gehen mal rein und geben den Leuten so ein Wrap-up, weil viele ja auch kein Zweitliga-Manager sind. Mhm. Wir, du sagst ja auch Zweitliga, nehme ich an?
Dieses Jahr nicht mehr.
Ach,
letztes
was?
Jahr habe ich noch gespielt.
Ah gut, aber da kennst du ja die SVE. Ja, aber da kennst du ja die SVE so ein bisschen. Klar. Und letztes Jahr war es ja schon so, dass man Elversberger so geil defensiv, hast du richtig Bock gehabt. So, wenn du Petkoff gehabt hast letztes Jahr in der zweiten Liga, hast du richtig Erfolg gehabt. Aber viele hören jetzt hier rein, die noch nie was von Elversberg gehört haben, die noch nie von einem Petkoff gehört, obwohl inzwischen wahrscheinlich schon, weil sie Kickbase gestartet haben. Aber unsere Aufgabe ist natürlich heute auch so jeden Spieler so ein bisschen näher zu bringen. Wir fangen mal an mit den Spielern, die wir nicht mehr näher bringen müssen. Abgänge. So, was hat sich verändert? Wer ist weggegangen und wie sehr tut's der SVE? Weil du selbst bist, vielleicht auch noch sagen sollen, du bist selbst kein Elversberg-Fan. Du hast dich auf unsere Bitte in Elversberg reingedickt. Danke auf jeden Fall schon mal dafür.
Sehr gern. Ich habe alles gegeben. Also ich habe auch den einen oder anderen Kollegen gefragt, der hier großer Elversberg-Fan ist. Ihr wisst es ja, so Fan korreliert meistens nicht unbedingt mit Kickbase-Knowledge. Der Kollege hat auch kein Kickbase gespielt. Aber ich habe trotzdem versucht, bestmöglich was mitzunehmen und dementsprechend da auch einen guten Mehrwert bieten zu können.
Ja,
aber das ist wichtig zu sagen, da ich kein Fan bin.
Ne? Ja, nee, aber ist ja auch meistens, also mir geht's so, du hast Glück, dass wir kein Premier League haben, du bist Man City-Fan. Ja. Aber ich habe schon Probleme, Lautern Spieler nicht zu kaufen in Liga 2.
Ich verstehe das komplett. Ja, wir haben jetzt einen dabei, der spielt seine erste Saison, ist Schalke-Fan, der macht alles.
Ja, klar.
Der hat vier Schalke am Team.
Ja, scheiße.
Das ist schwer da.
Es ist besser. Von daher, und wir haben ja auch teilweise das Feedback bekommen, wenn Fans im Podcast waren, dass man doch zu optimistisch eventuell geredet
Definitiv,
hat.
Ja.
Und die Kritik vielleicht nicht so leicht von den Lippen geht, der Spieler. Deswegen hier heute mal ganz neutral die Sicht der Dinge. Thema Abgänge. Ja. SV Elversberg. Wer ist gegangen und wie sehr werden sie vermisst?
Eigentlich nennt oder namenswert Carlo Sickinger einen Verein verlassen. Und wir haben eben auch schon am Trainingsplatz drüber geredet. Conte natürlich, Rückkehr zu den Hoffenheimern, ist nominell kein Abgang, weil er nur ausgeliehen war. Aber der fehlt natürlich schon brutal. Das ist jemand, der auch offensiv letztes Jahr eigentlich das Ding geschultert hat, war teilweise auch ein bisschen verletzt gewesen, aber der würde auf jeden Fall fehlen. Ich glaube, man kann aber tatsächlich sogar eher auf die Neuzugangsseite eingehen, weil da gibt es echt ein paar spannende Spieler.
Ey, und ich finde, also klar, Conte wird bei Hoffenheim auch seinen Impact haben dieses Jahr. Morgen dann die Hoffenheim-Episode, da werdet ihr sicherlich mehr dazu hören und wie relevant er tatsächlich ist. Aber ich finde qualitativ nicht im Gegensatz zu Paderborn, aber ein bisschen anders als Paderborn. Paderborn, finde ich, hat jetzt nicht so krass nachgelegt, individuelle Klasse. Ich finde Elversberg bis jetzt geil Transfers getätigt und ist ja noch nicht vorbei, die Transferphase.
die machen das einfach saugut.
Ja.
Also gerade was Neuzugänge dann angeht, wenn man Leistungsträger verliert, wird da eigentlich immer sehr, sehr gut qualitativ nachgebessert. Und das schon über Jahre, da werden wir gleich auch noch ein bisschen drauf eingehen. Aber ein Conte wird dann ersetzt mit Monjeka, der bei der U19-WM super war und auch viel Qualität mitgebracht hat. Und auch um ein bisschen sehr frühere Neuzugänge einzugehen, Leute wie Nick Woltemade vor ein paar Jahren oder ein Ebnu Talib, ein Fisnik Aslani. Man denkt sich immer, okay, dann kommt man darüber halt immer ein bisschen mehr an sportlichen Erfolg, schafft es aber eigentlich immer, diese nochmal zu kompensieren und das über Jahre hinweg eigentlich richtig gut zu machen. Deswegen für mich auch ein paar sehr, sehr spannende Spieler da dabei.
Ja, ey, dann gehen wir doch gerne mal durch. So der teuerste Neuzugang, nicht relevant für Kickbacks, was er an Ablöse gekostet hat. Ich schmeiß einfach mal mit rein. Cole Campbell, 6 Millionen an Dortmund. Lohnen sich diese 6 Millionen?
Ich glaube schon, weil man, es ist ja sowieso in einem Segment, wo man Spieler halt hauptsächlich auch wieder refinanzieren möchte. Also es ist jetzt ja nicht jemand, der wahrscheinlich jetzt 10 Jahre bei Elversberg spielt, sondern Elversberg hat einfach einen guten Playerpool, der sich über Jahre weiterentwickeln kann, hat das schon öfter gezeigt. Dementsprechend ist es auch für einen Cole Campbell ein cooler Schritt, weil er weiß, dass er dort Stamm spielen wird. War letztes Jahr, meine ich, an Hoffenheim ausgeliehen oder war
Rückrunde war es, glaube ich, ne?
Rückrunde, genau. Ja. Hat aber auch kaum Einsätze bekommen. Jetzt geht er halt einen Schritt zurück, um dann halt eben potenziell einen Schritt nach vorne zu machen. Sollte auf dem linken Flügel gesetzt sein, schon mal kleiner Hint Richtung Startformation. Heute im Training auch in der A11 gewesen. Cooler Eindruck auch von den Fans, was wir so gehört haben. Deswegen, der könnte sehr spannend sein. Auf den freue ich mich auch. Ja,
ja, ich fand auch, man hat gesehen, dass er gerade was Ballhandling, Ball klebt am Fuß so ein bisschen, dass er schon noch einen Tick besser ist als seine Mitspieler heute. Also ich fand ihn individuell fast am besten heute auf dem Platz.
Ja, tatsächlich. Aber was technische Qualität angeht, sieht man halt schon.
Außer Onyeka vielleicht noch, aber ja, okay. Der war auch stark, ja.
Aber das verstehe ich. Also gerade so kleine Bewegungen mit Ball am Fuß, da ist der schon richtig, richtig stark. Was kostet der gerade in der App?
Ey, 6 Millionen, 6,1.
Ja, okay, das regt mal einen Schnapper hier.
Ja, weil das ist ja, glaube ich, auch das, wenn wir auch Thema Testspiel, kommen wir gleich noch dazu, nachdem wir Transfers. Aber ich finde auch, Offensive ist ein bisschen undervalued noch. Aber wir machen erstmal hier die Neuzugänge. Maurice Krattmacher ist gekommen. Maurice Krattmacher.
Ja.
2 Millionen Bayern München, so gefühlt, ich checke, was Elversberg vorhat. Jung holen und Hauptsache, du machst halt langfristig Geld, aber lass mal Bundesliga genießen.
Ja, wie gesagt, man hat halt die Sample Size aufgebaut über Jahre, deswegen ist das auch für solche Spieler dann lukrativ. Spielt jetzt, glaube ich, erstmal nicht so eine große Rolle, aber langfristig gesehen auf jeden Fall auch jemand, der da ganz cool sein könnte.
Ja, ich fand ihn auch bei, bei Ulm hat er gezockt, oder, Krattmacher?
Hertha.
Ja, Ulm und Hertha war es, glaube ich, ne?
Genau. Hertha wusste ich auch noch.
Ey, bei Ulm, also klar, ist er noch jung, aber ich fand ihn bei Ulm teilweise schon einen guten Impact gehabt, aber bei Hertha fand ich ihn komplett overhyped teilweise, weil du halt auch in Kickbacks dachtest, oh, Krattmacher zockt, der hat gute Chance, der hat auch, glaube ich.
Ich hatte noch ein paar Mal in den Challenges aufgestellt.
Ja, der hat ein paar Schade. Enttäuscht. Genau, richtig. Du wurdest gefühlt immer enttäuscht, außer halt ein Scorer. Ich bin gespannt. Also selbst wenn der Spielzeit bekommt, auf jeden Fall keiner, der da gut Rohpunkte sammelt oder viel im Spielaufbau machen sollte über die Außen.
Ich glaube auch nicht. Ich glaube, den kann man erstmal außen vor lassen. Könnte jemand für die Zukunft sein, aber jetzt für die erste Elf sowieso erstmal nicht wirklich interessant.
Ja, dann fest verpflichtet Poreba. Letztes Jahr schon ausgeliehen vom HSV. 1,6 Millionen. Ey, irgendwie faire Beträge dafür, dass du von denen echt noch einiges erwarten kannst.
Ja, definitiv. Also ich meine, Campbell, 6 Millionen ist für einen Aufsteiger schon in Relation zum Bundesliga-Verhältnis ganz relativ viel. Ein Poreba für 1,6 hat einen defensiven Sechser oder einen Box-to-Box-Achter gebraucht. Das wissen wir noch nicht so ganz, wo er hin will. Heute im Training wurde das öfter mal Holzfuß genannt, deswegen wahrscheinlich eher auf der Abräumerseite.
Ja, und wichtig vor allem nicht von den Fans, sondern von internen Trainern.
Deswegen, wo da die Reise hingeht, wissen wir nicht. Wir können gleich auch noch so ein bisschen auf potenzielle Neuzugänge eingehen, aber fürs Erste sollte er die Vorbereitung oder hat er hauptsächlich begonnen, deswegen passt das auch erstmal für die 1,6 Millionen. Das sollte ein guter Transfer auch sein für Elversberg.
Ja, dann mal Richtung weitere Offensive. Noel Futko ist gekommen. Einer, der, glaube ich, heiß umworben war. Mehrere Vereine waren wahrscheinlich dran. Laie von Frankfurt ist ja so wahrscheinlich so die Lebensversicherung, würde ich jetzt reininterpretieren, oder? Wenn der funktioniert, könnte das was werden mit dem Klassenerhalt.
Ja, 1 Million Leihgebühr ist ja schon für einen kleineren Verein eine Menge Geld. Deswegen, da stecken wahrscheinlich auch viele Hoffnungen drin. Auf den habe ich richtig Bock. Das sage ich schon mal vorweg. Der wird noch ein bisschen brauchen. Das wurde auch vom Trainerteam öffentlich gesagt, dass er halt ein bisschen Anlaufzeit brauchen wird, um da vollständig anzukommen, sich an die Abläufe zu gewöhnen. Elversberg spielt ja auch einen sehr uniken Spielstil. Dementsprechend für den Start nicht unbedingt, aber aktuell ist er eh noch so ein bisschen zu teuer. Aber das könnte jemand sein, der so in 2-3 Wochen über diese zweite Welle dann richtig
interessant ist. Erste Lernspielpause, rauf auf
genau
den.
Ja, genau das.
Fühle ich.
Weil der hat halt richtig Tiefgang. Also um auf den so ein bisschen einzugehen, wer die Greuther Fürth-Spiele gesehen hat, der wird ihn auch schon gesehen haben, grundlegend. Brutale Dynamik, brutale Athletik. Und das ist genau das, was du da auf der Stürmerposition brauchst, wenn du halt da mal ein bisschen Wiese vor dir hast, jemand, der dann in die Lücken reingehen kann. Das könnte echt sehr, sehr geil sein. Also habe ich mich sehr gefreut über den Transfer, weil ich finde, der ist richtig, richtig gut.
Ja, ja, ich glaube, wir werden wahrscheinlich dann Mitte der Saison von dem kongenialen Duo oder welchen Doppelpack von Elversberg stellst du auf, wenn du vielleicht Tore erwartest, dann ist es wahrscheinlich Footcoy mit Onyeka auch gekommen.
Das klingt schon geil.
Klingt geil.
Klingt schon super.
Klingt geil, aber halt auch klingt auch unerfahren in der ersten Liga. Also das ist schon, da muss ein bisschen was passieren. Aber auch Onyeka gekommen, Laie 750.000. Also dieses Modell, Laien ja, aber Cash zahlen ist, glaube ich, ganz geil angekommen in Elversberg.
Ja, auch das ist eine recht hohe Leihgebühr, aber es ist ja grundlegend auf jeden Fall sinnvoll, weil du deine Offensive mit Spielern aufbaust, die du natürlich rein finanziell wahrscheinlich dir niemals leisten könntest. Aber nur Laie, Spielpraxis sammeln, Win-Win für alle Parteien ist tipptopp. Also auch bei Onyeka, da kann ich mal vorwegnehmen, das ist so mein Mann bei denen. Da sehe ich das meiste Potenzial, egal ob es Rohpunkte sind oder generell Scorer-Potential. Der hat es richtig drauf.
Ja, ich finde auch, Onyeka im Training hast du auch gesehen, der wurde sehr oft gesucht. Das waren ja auch 11 gegen 11 Spiele heute. Und ich fand schon, der hat so eine Antreiberrolle übernommen, wo ich mir ein bisschen Sorgen mache, ist Bochum letztes Jahr, der hat ja miserabel gerohpunktet.
Ja, yeah, das habe ich mir auch gedacht.
Und heute im Training dachte ich mir, ha, der macht ja doch ein bisschen was im Spielaufbau. Vielleicht verändert Elversberg, nur eine These, ja auch so ein bisschen das Rohpunkteverhalten von Onyeka.
Ich bin sehr gespannt, weil du hast eben schon gesagt, so dieses, das ist halt wieder so ein Fan-Ding, das ist ein überragender Fußballer, aber wir wollen ja wissen, ob der geil in Kickbase ist, und das kommt dann halt sehr darauf an, wie viele Spielanteile Elversberg halt wirklich im letzten Drittel und so weiter haben wird. Da bin ich noch relativ kritisch, weil das heute auch alles sehr auf die Umschaltbewegung ausgelegt war, aber grundlegend, der könnte es auf jeden Fall, also ich würde auch vom Spielstil, vom offensiven Spielstil Elversberg attraktiver einordnen als Bochum. Also grundlegend kann ich mir das schon gut vorstellen, dass er da, was die Rohpunkte angeht, auch ein bisschen wachsen kann.
Ja, ich bin gespannt. Wir reden ja gleich über die Vorbereitungsspiele. Da kann man vielleicht schon ein bisschen einschätzen, was wir für einen Fußball bekommen von Elversberg dieses Jahr. Noah Darwish, einer, der, ich glaube, bei Barcelona ausgebildet wurde.
Ja, unter anderem.
Perfekt.
Ich glaube, bei Freiburg, dann zu Barcelona und dann durch Stuttgart.
Wilde Vita. Wilde Vita, weil wir Barca zocken wollen. Ja. Auch Laie 750.000 wird wahrscheinlich mit Onyeka im Duell stehen. Saison durchgängig, Fragezeichen.
Ich verstehe es nicht so ganz. Ich dachte eigentlich, Darwish wäre Flügelspieler. Deswegen, also dass er da gar keine Option bisher war. Also heute in den Testspielen war es ja auch so, oder in den Trainingsspielen war es ja auch so, dass entweder Onyeka oder Darwish auf der 10 gespielt haben. Die Option mit beiden zusammen haben wir jetzt auch, glaube ich, in den Testspielen noch nicht gesehen. Könnte aber auch sehr spannend sein.
Also ja, wäre auch der unfassbar kreativ.
Yeah.
Das ist auf jeden Fall kreativ.
Jeden Fall.
Ja. Luca Seh ist noch gekommen, ablösefrei vom FCK. Will ich nicht weiter drüber reden. Tut mir persönlich einfach sehr weh, dass er nicht weiter mit dem FCK spielt. Aber ich verstehe seine Ambitionen.
Guter, polyvalenter Allrounder. Kann man überall reinschmeißen. Top-Kill.
Ja. Ja. Gut, die Testspiele, wir haben es schon angeteased. Ich glaube, es ist einfach wichtig, den Leuten so einen Eindruck zu geben, was erwarten wir von Elversberg? Was erwartest du von Elversberg, nachdem du die Testspiele und auch DFB-Pokal gesehen hast? Was für einen Fußball sehen wir, was für eine Formation wird gespielt und wo lauern eventuell die Punkte?
Die Vorbereitung war sehr, sehr stabil. Also man hat sowohl im DFB-Pokal, auch wenn das vom spielerischen her nicht ganz auf der Höhe war, aber ergebnistechnisch hat man da sehr gut abgeliefert mit einem 3:1 gegen eine Mannschaft mit Duisburg, die davor 21 Spiele in Folge zu Hause ungeschlagen war. Das lässt sich doch erstmal gut lesen. Und auch in allen anderen Testspielen gegen teilweise hochkarätige Erstligamannschaften aus der französischen Liga echt überzeugende Spiele abgeliefert. Und Testspielbilanz waren am Ende 7 Spiele, 4 Siege, 2 Remis und eine Niederlage.
Und auch offensiv viele Kisten, oder?
Das kommt auch dazu. Ja. Also 5 Tore gegen Straßburg, ich glaube 4 auch gegen Lorient.
Oder Lorient, so. 4 Kisten gemacht.
Das ist schon sehr stabil. Also insgesamt echt eine sehr gute Vorbereitung. Wobei halt das auch immer so ein kleiner Trugschluss ist, weil ich glaube, keine Mannschaft hat eine wirklich schwache Vorbereitung gespielt. Wenn ich so die ganze Bundesliga ansehe, da gab es eigentlich fast nur Mannschaften, die gewonnen haben. Oder?
Wirklich? Ich überlege gerade.
Das ist halt immer so ein bisschen.
Aber ich habe keine im Kopf, die schlecht performt hat. Da gebe ich dir
das
recht.
Das zum Beispiel. Das trügt dann halt immer so ein bisschen, weil man natürlich auch gegen meistens am Anfang kleinere Mannschaften.
Ja, aber Elversberg, die hatte wirklich, also Straßburg, Mallorca, Lorient.
Ja.
Was ist NEC, weiß ich gar nicht.
Niemingen, das ist, glaube ich, die Eredivisie.
Ah ja, da haben sie aber auch gewonnen. Ja, das ist krass. Ich habe echt stark performt.
Das Spiel war übrigens sehr, sehr gut. Das hatte ich mir noch angeguckt. auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall impressive. Das ist auch, wir hatten so ein kleines Power Ranking gemacht und da sind sie bei mir auch weit hochgeklettert und waren so von den ganzen kleineren Mannschaften auf jeden Fall die Mannschaft, wo ich deutlich weniger erwartet habe als das, was ich in der Vorbereitung gesehen habe. Dementsprechend da eigentlich voll und ganz überzeugt, vor allem offensiv, hast gerade schon angesprochen, super viele Tore gemacht, richtig gut abgeliefert. Das Problem ist und bleibt halt weiterhin die wackelige Defensive. Ich finde zum Beispiel, wenn man den DFB-Pokal sieht, das haben viele gesehen wahrscheinlich, das Spiel, das Tor von Lex Teilweiler-Lobinger, das ist schwer zu verteidigen, aber ich habe große Bedenken, dass das so ein bisschen die Blaupause sein könnte für die Saison, weil man eben sehr mutig spielt, weil man eben sehr offensiv spielt, dass man dann oftmals halt Wiese offenbart, die dann halt in tiefen Läufen belaufen werden kann. Und in der Bundesliga Transition, das ist ein Riesenthema. Also seit Jahren hat sich das dahin hingewickelt, dass viele Mannschaften das einfach als taktisches Mittel nehmen. Und wenn du Elversberg bewusst den Ball gibst und dann die Tiefe belaufen kannst, also Roman Pinkert, Top-Spieler, Dynamik ist jetzt aber nicht so da das Thema, dass könnte meiner Ansicht nach dahingehend sehr kritisch werden. Also
verstehe ich.
Erster Gedanke war für mich, dass Elversberg sehr, soll ich sagen, für Furore sorgen könnte in der Bundesliga, eine coole Saison spielt, schöne Spiele liefern wird, aber so ein bisschen dann schön absteigen wird, um das mal okay. So vorwegzunehmen.
Ja, ich verstehe, ja. Wo du herkommst.
Die Bundesliga-Saison steht vor der Tür und für mich als Kickbase-Manager ist das Wichtigste, ich will sehen, was meine Leute machen. Ich will jeden Pass plus eins im gegnerischen Drittel sehen. Ich will jede Großchance kreiert plus 15 sehen. Ich will am besten viele Tore sehen von meinen Leuten. Wie mache ich das? Mit DAZN. Denn mit DAZN hast du die Bundesliga-Konferenz am Samstag, damit alle wichtigen Tore, Assists, Karten im Überblick. Dazu alle Sonntagsspiele live und auf Abruf. Und wenn du montags noch checken willst, was deine Elf, was deine Kickbase-Jungs am Wochenende gemacht haben, hast du alle Spiele vom Wochenende auf Abruf und als Highlight komprimiert für dich parat. Und neben der Bundesliga hast du natürlich auch noch die Champions League, wo du schön scouten kannst deine Spieler und die Rotationen antizipieren kannst fürs Wochenende. La Liga, Serie A, Ligue 1 und jede Menge weitere Sportarten. Bei DAZN gibt es momentan ein Angebot. 24,99 pro Monat im 24-Monats-Abo. Schaut auf DAZN.com vorbei oder den Link direkt in den Shownotes klicken. Und dann direkt die erste Konferenz der Saison am Samstag genießen.
Ich habe mir nur angeschaut, letztes Jahr 10-0 und wenn ich mir angucke, wer, also 10-0 Spiele, genau, sowas, ja. Genau, 10-0 Spiele von Elversberg und wenn ich mir so anschaue, wer gut gepunktet hat, da war es halt die IVs, der Keeper und die Score gemacht haben. Das heißt, Rohpunkte gab es relativ wenig bei der SVE und das in der zweiten Liga, wo die mit mehr Ballbesitz gespielt haben als der Gegner im Schnitt und auch, was sind sie geworden? Zweiter? Dritter? Zweiter sind sie geworden. Also deswegen habe ich so ein bisschen Sorge und habe so ein bisschen Fragezeichen, so wird es eh nicht sein, so, weil Scorer werden weniger als in der zweiten Liga, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ja. So, da musst du die richtigen Scorer dir holen, offensiv und defensiv, ob die Innenverteidiger dann, also so viel klein können die ja gar nicht, dass sie die ähnliche Punkte holen wie in Liga 2.
Ja, da schwinge ich so ein bisschen zurück, weil das ist halt generell, also Elversberg wird in der Bundesliga auch diesen klassischen Elversberg-Fußball spielen, den wir jetzt über Jahre gesehen haben, weil sie das einfach schon seit 2018 machen.
Was ist der klassische Elversberg-Fußball?
Genau, das ist eben, dass man nicht sagt, okay, wir bunkern jetzt mal hinten rein, weil theoretisch gesehen hätte man auch dafür das Potenzial. Man hat einen Mokwa, man hat einen Foodkoi und Jeka, Davig, das sind alles auch Spieler, mit denen du einen reinen Konterfußball spielen könntest, wo ich auch immer sage, dann ist die Transition in die Bundesliga natürlich viel leichter, wenn du dich hinten reinstellst und dann eben versuchst, offensiv das Ganze halt eben über Konterbewegung zu lösen. Das wird Elversberg aber nicht machen, weil man will dem Fußball treu bleiben, was auf der anderen Seite dann wieder cool ist, weil wenn du der Linie treu bleibst und dann wieder runtergehst, ist es auch dahingehend wieder leichter, das über die Jahre weiterzuziehen. Aber ich würde Elversberg Fußball beschreiben als sehr dynamisch trotzdem. Hohes aggressives Pressing, viel Risiko. Und viel Risiko birgt auch immer logischerweise viel eigenes Risiko.
Minus 45.
Das und halt einfach auch, ich kann mir vorstellen, dass wir dieses Jahr Spiele haben werden, wo keine Mannschaft so doll abgeschossen wird wie Elversberg. Die sind für mich qualitativ sogar besser als viele andere Mannschaften, aber eben weil man diesen risikoaffinen Fußball dann wählen wird, wird man sich wahrscheinlich im Nachhinein sagen, ey, die haben geil gekämpft, die haben super gespielt, aber haben trotzdem 4-5 Dinger jedes Spiel kassiert. Da habe ich einfach große Bedenken.
Ja. Ich habe direkt Parallelen zu St. Pauli vor 2-3 Jahren, als sie aufgestiegen sind. Blessin Trainer geworden und Blessin hat auch gesagt, ey, wir wollen weiterhin St. Pauli Fußball spielen. Die ersten Spiele, ich glaube, nur mit einem defensiven Sechser gespielt und zwei offensiven Achtern war es, glaube ich. Ich weiß nicht mehr zusammen, aber es war auch die Philosophie war, ey, wir wollen unseren Fußball weiterspielen. Nach 4 Spieltagen hat Blessin gesagt, okay Leute, scheiß drauf, wir brauchen einen Doppelsechs, wir brauchen einen Defensiven, die sich ersteht, wir haben weniger Ballbesitz, Umschaltfußball. Ja. Und so, ich weiß gar nicht, ob sie eine Klasse gehalten haben, doch ein Jahr haben die Klassen halt geschafft, ne,
ja.
St. Pauli?
Ja, ja.
Wenn ich mich nicht entsinne. Aber dann hat das irgendwie funktioniert.
Ja. Und ich glaube, bei Elversberg wird das auf keinen Fall passieren.
Nee.
Ich habe sogar das Gefühl, wenn die jetzt irgendwie 4-5 Spiele, wirklich die ersten Spiele werden die richtig geputzt, wenn das passieren sollte, die werden dem Stiefel trotzdem treu bleiben. Was sehr, sehr mutig ist, aber wie gesagt, für so eine langfristige Entwicklung natürlich sehr, sehr sinnvoll, weil man hatte das auch in der Regionalliga, in der dritten Liga, wo man sich gesagt hat, ey, mit einem bisschen angepassten Fußball könnte man die Klasse vielleicht besser halten oder leichter halten. Man ist dem Ganzen aber seit 2018, wie gesagt, sehr treu geblieben und hat es komplett durchgezogen. Deswegen bin ich mir mittlerweile eigentlich ziemlich sicher, dass sie das auch dieses Jahr komplett durchziehen werden und wir kaum bis keine Spiele sehen werden, wo wir Elversberg wirklich hinten drin sehen.
Ja, verstehe ich. Ja. Gut, ich bin gespannt. Ich freue mich drauf. Dann lass doch mal gucken, wen wir da eventuell in der Startelf sehen am ersten Spieltag. Gehen wir ein bisschen intensiver drauf ein, weil das ist wahrscheinlich so das Relevanteste. Wir werden nachher noch alle Spieler auch durchsprechen. Also ihr solltet eigentlich, egal welcher Elversberg auf den Transfermarkt kommt, ihr solltet nach in 20, 25 Minuten, mal sehen, wie wir rauskommen, Bescheid wissen über diese Spieler in der Kiste. Wir hatten heute eine Instagram-Frage drin, Sticker, wo Leute auch Fragen stellen konnten. Und ganz viele, und mich hat es schockiert, weil ich dachte, hey, seit wann ist das eine Debatte? Aber klar, also Elversberg ist ja kein mediales großes Team. Mhm. Viele fragen, Christoph wirklich so sicher gesetzt?
Ja, definitiv. Ist auch seit Ewigkeiten dort gesetzt und einfach ein richtig, richtig guter Torwart. Ich glaube, Zweithüter müsse Boss dann dementsprechend sein. Der ist auch solide, aber an Christoph führt wirklich gar kein Weg dran vorbei. Also da kann man sich sehr sicher sein, dass der zu 100% spielen wird.
Ja, und man muss ja auch sagen, kaum 500k, selbst kaum 500k Keeper momentan, Frank Lehmann, zwar die Nummer 1 auf dem Trikot, aber momentan 650k, auch eine Kaufempfehlung, weil da gibt ja keine 500k Keeper.
Sollte man machen. Ja. Am Freitag wird wieder gefühlt alles steigen, also ja. Man hat jetzt nochmal die Gelegenheit, da sich was einzupacken.
Ey, das ist krass, dass Tim Boss als Nummer 2 wirklich 3,7 Millionen wert ist momentan.
Der war 6 wert, ja, das ist verrückt. Der ist auf 6 hochgegangen, das ist wirklich Wahnsinn.
Ja, ey, dieses Jahr machen wir es allen schwer, ein Team zu bauen.
Es ist unglaublich schwer, da günstig aufzufüllen.
Ja, gehen wir mal das System durch. Was erwarten wir denn überhaupt? Also in welchem System wird Elversberg nach deiner Aussage ja durchgängig zocken dieses Jahr?
Ja, das wird ein 4-2-3-1 sein. Auch relativ stringent. Auch was wir heute jetzt in den Trainingsspielen gesehen haben, haben sowohl die nominelle A als auch die nominelle B-Elf beide in 4-2-3-1 gespielt. Also sowohl in der zweiten Reihe als auch in der ersten Reihe wird genau dieses System letzten Endes angetestet. Deswegen können wir uns da ziemlich sicher darauf einigen. Für eine Dreierkette hätte man eh nicht defensiv das Potenzial, weil eben die Innenverteidigung sowieso eine Baustelle ist potenziell. Wie gesagt, ich habe auch ein paar Insider hier gefragt. Da war das ein großes Thema, Innenverteidigung. Da soll auf jeden Fall noch nachgebessert werden. Von anderen Positionen war jetzt zumindest mal nichts Konkretes und auch in der Innenverteidigung gibt es keine konkreten Namen, aber das soll auf jeden Fall ein Bereich sein, der wirklich heiß diskutiert wird, dass man da
Potenzial. Doppelsechs war auch Thema.
Doppelsechs war auch Thema, aber ja. Das haben wir heute erst erfahren. Ja, das wusste ich vorher nicht. Genau, dass die beiden Positionen sind, wo man potenziell nochmal nachbessern könnte. Vor allem in der IV, wenn man da sich nicht zu 100% sicher ist, dass das Ganze dann Bundesliga-tauglich ist.
Ja, dann gehen wir mal die Namen durch. Ja. Wen siehst du denn am Samstag spielen sie, glaube ich, gegen Leverkusen in der Startelf in der IV? Und wie sicher sind sie?
Das sollten Rohr und Pinkert machen. Da führt für mich eigentlich kein Weg dran vorbei. Auch heute, wenn man sich das Testspiel angeguckt hat, die Trainingsspiele, Le Joncure, hat natürlich auch im DFB-Pokal, glaube ich, gestartet.
Ja, weil Pinkert gesperrt war, ja.
Genau. Und macht auch einen soliden Job, aber war heute komplett in der B11 vertreten und Pinkert und Rohr sollten da ganz klar die Nummer A-Besetzung sein. Und für mich führt da auch kein Weg dran vorbei. Ich glaube, da kann man sich sehr, sehr sicher sein.
Ja, wichtige Info war auch, weil wir auch gesagt haben, okay, es kommt eventuell noch ein IV. Mhm. Wir haben auch gefragt, so wer ist denn sicherer gesetzt, so ein paar SVE-Offizielle. Und zwar schon so, dass Pinkert Captain ist, ist Pinkert schon verrückterweise meiner Meinung nach, weil ich Rohr für den besten IV aller Aufsteiger halte eigentlich.
Ich verstehe es komplett.
Sicher gesetzt.
Ja.
Also Pinkert ist gesetzter als Rohr, wenn Konkurrenz kommt.
Wenn die noch einen verpflichten, genau. Da musste man eher bei Rohr Angst haben als bei Pinkert. Genau, das sollte aber... Also selbst wenn die jetzt noch jemanden verpflichten, haben wir eben auch drüber geredet, dann wird das noch ein paar Wochen dauern. Der wird nicht da reinkommen und sofort Startelf spielen. Deswegen, ich glaube, für die ersten Spiele, da der Markt sowieso relativ schwierig zu bespielen ist, hast du da zwei Innenverteidiger für 10 Millionen. Um da direkt so ein bisschen aufs Punktebild einzugehen, ich habe große Bedenken, dass die Elversberger Innenverteidiger gute Punkter sein können.
Ach wirklich? Ja. Ich dachte mir, also verstehe ich, mein erster Gedanke war, die werden so viel klären müssen.
Eigentlich schon, ja.
Also klar, wenn die Sechsen abgeschossen werden, dann klären sie auch nicht viel.
Das ist halt für mich, ich habe das Gefühl, die schwimmen so ein bisschen im Niemandsland, wenn man so sagen
will.
Also bei manchen Mannschaften, zum Beispiel, nehmen wir Vuskovic letztes Jahr beim HSV. Der HSV stand hinten drin und da ist eine Flanke nach dem anderen den 16er geflogen. Ein Schuss nach dem anderen, den die blocken konnten. Und bei Elversberg, dadurch, dass sie eben proaktiv sein wollen und eben die, sozusagen das gesamte System sich weiter nach vorne verschiebt, werden die Innenverteidiger eher in so Laufduellen gefragt sein, wo ich sowieso Defizite sehe. Und habe ich einfach, also potenziell mehr über Rohpunkte sogar als über Defensivaktionen, was ja bei einem Aufsteiger eigentlich sehr untypisch ist. Da habe ich echt Bedenken. Das könnte, ich weiß nicht, also so Paderborn sowieso nicht, aber so von den kleineren Mannschaften, in Anführungszeichen, sehe ich Elversberg ein bisschen kritisch, weil ich es genau halt eben dieser Grauzone sehe, was die Innenverteidiger angeht.
Ja, ich verstehe, macht Sinn. Weil es war in Liga 2 auch wirklich so, dass die Klärungsaktionen weniger, also dass die Innenverteidiger mehr Punkte über Spielaufbaupunkte gemacht haben als über Klärungsaktionen.
Das erwarte ich auch wieder, weil ich habe das Gefühl, auch in der Bundesliga ist die Tendenz in den letzten Jahren dahingegangen, dass Mannschaften umschalten wollen. Und ich glaube, Elversberg wird in sehr, sehr vielen Spielen die, wie gesagt, proaktivere Mannschaft sein. Das heißt, wenn, dann kommen die über Innenverteidiger Rohpunkte. Ja.
Ey, verrückt. Also ich bin sehr gespannt auf Elversberg, weil, glaube ich, dieser Ansatz wird entscheidend sein, wie relevant Spieler für Kickbase sind. Weil 100%. Wenn der Ansatz gefahren wird, dann kann auf einmal ein spielstarker Sechser, mach keine Ahnung, Keidel, schmeiß mal rein, auf einmal auch ein guter Rohpunkter werden.
Ja, definitiv.
Kommen wir gleich zu. Ja. Die anderen IVs, also um es vielleicht zu ranken auch, Le Jonqueur wäre IV Nummer 3 wahrscheinlich.
Ich denke, also Sösch, ich mag den sehr. Ich finde auch, das ist ein Riesenspieler. Aber ich glaube halt einfach, dass er aufgrund von seiner Polyvalenz dann eher auf der Position, wo gerade Bedarf ist, eingesetzt wird und jetzt nicht unbedingt mit den Innenverteidigern konkurriert.
Genau. Ja, ich glaube, er hat, also für mich hat Sirch eine Chance auf RV, weil Jamra für mich...
Ja.
Böse gesagt, kein Bundesliga-Format hat.
Ja, wäre halt ein bisschen die defensivere Variante.
Wäre untypisch für Elversberg.
Ja, genau.
Ja. Und Sirch ist halt für mich einer, der muss eine Dreierkette zocken. So Dreierkette, RIV, das ist die perfekte Position für ihn. Und das siehst du halt nicht bei Elversberg. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie man ihn einbindet. Sehen aber auch nach dem heutigen Training nicht Startelf ready. Also ich glaube, rechts siehst du auch Jamra wahrscheinlich vorne, ne?
Genau, 100%. Der ist auch sehr beliebt, was das angeht, weil er halt sehr viel Dynamik mitbringt. Und das passt halt wieder zu diesem Ansatz, dass du in einem 4-2-3-1 seine Außenverteidiger auch nach oben schieben kannst, ohne dann sogar einen Sechser reinfallen zu lassen, weil das ist ja auch so ein klassisches System, dass dann trotzdem ein Dreieraufbau gespielt wird. Bei Elversberg ist wirklich für volles Risiko, 2 Innenverteidiger in der Absicherung. Man will das aber haben mit Jamra, dass der halt eben diese Meter nach vorne machen kann, in Petkov hinterlaufen kann, mit Dynamik reinzieht. Genau, also der sollte auch gesetzt sein.
Ja, und dann die linke Seite. Wie, gibt es da überhaupt ein Duell oder ist es no debate?
Ne, für mich no debate. Und Lasse Günther hat für mich auch mit eins der meisten Breakout-Potenziale bei Elversberg. Hat eine gute Flankenqualität, hat eine brutale Dynamik, kann dir jedes Spiel 90 Minuten abspulen. Sowohl mit als auch gegen den Ball. Also den finde ich wirklich richtig gut. Der sollte mittlerweile auch relativ günstig sein, oder?
9,2.
Das ist okay. Ich finde, für den aktuellen Markt kann man das auf jeden Fall machen. Also der hat für mich auf jeden Fall Potenzial.
Ja. Weißt du, was ich mir denke bei Lasse Günther? Mhm. Wenn halt ein Schnellbacher da vorne drin steht, wenn ein Footgoy vorne drin steht, dann so viel Assists sehe ich da nicht. Die Standards macht er nicht.
Ja, ja.
Und also wenn der einen, jetzt mal übertrieben, Nico Automade vorne drin hätte. Wenn er,
Luca Pfeiffer.
Wenn Luca Pfeiffer,
wenn die das so spielen
wenn Luca Pfeiffer mehr als 10 Minuten bekommt, dann ist da die Vorlagenchance auf jeden Fall höher.
100%.
Ja.
Weil ja. Flankenqualität bringt dir bei einem Footgoy
überragend.
So weiter, also, weniger, aber an sich hat er das Potenzial.
Ja, klar. Ja. Also Lasse Günther, bin ich auch Fan von, sehe ich. Und 9,2 finde ich. Aber ich sag dir ehrlich.
Ist aber an der Grenze.
Ich würde, also ich frage dich einmal, also ich würde eher einen Rohr als einen Günther. Ich würde eher einen Pinkert als einen Günther nehmen. Du nicht?
Doch, bin ich dabei. Aber okay. Ich habe einen Günther lieber als einen Jamra. Ja.
Okay, checke. Ja, sehe ich auch so. Cool. Okay, Mikkelsen können wir noch thematisieren, aber wird ja auch eher Backup sein. Ist auch polyvalent einsetzbar, ne? Rechts als auch links.
Aber hauptsächlich halt Backup, genau.
Ja. Gut, gehen wir mal Doppelsechs durch. Mhm. Da ist ja einer, den wir eigentlich als Linksverteidiger gesehen haben, Keidel letztes Jahr LVRV gezockt. Auch überragende, ich weiß nicht, ob es MVP dann tatsächlich war, aber hat richtig starke...
Ein Spiel, wo er, glaube ich, MVP war.
Ja, ja. Ich habe den geliebt teilweise, weil er so punkteaffin war in Liga 2. Ja. Und jetzt packen die den auf die 6. Gut, schlecht, Kickbase-Potenzial?
Ich glaube, das ist so wahrscheinlich das größte Hidden Gem, auch weil er wahrscheinlich am günstigsten ist. Müsste mit einer der günstigsten Stammspieler sein. Und ich sehe den auch gesetzt aktuell. Also wir haben es auch heute gesehen, in der nominellen A11 wurde ein Condé sogar vor einem Poreba erstmal gespielt. Das heißt, die wackelndere Position ist die linke Position im Mittelfeld, linke Sechserposition. Es scheint also so, als hätte Keidel sich in der Vorbereitung komplett durchgesetzt. Ich habe mir den auch als Gewinner der Vorbereitung rausgeschrieben. Wurde sehr viel auch von Vincent Wagner gelobt, laufstark, flexibel einsetzbar, gute Box-to-Box-Qualitäten. Eigentlich genau das, was Vincent Wagner halt von seinem Sechser/Achter haben will, plus Standards. Und das ist ein Riesenthema, hat sehr, sehr viele Standards übernommen in der Vorbereitung und das suchen wir natürlich auch immer in Kickbase, weil das einfach teilweise dann geschenkte Punkte sind, wenn da mal ein Rohr nach der Ecke den Kopf hinhält oder so. Deswegen für mich Janik Keidel jemand, auch Preis-Leistung gerade absolut super, für mich so mit der Gewinner der Vorbereitung.
Ja und vor allem, also ich finde ihn wirklich ein richtiger so Sleeper, wie man in der Fantasy-Sprache sagt oder Hidden Gem, wie du gesagt hast. Wenn Elversberg vor allem Ballbesitz-Fußball spielen sollte, was mich, also ich wäre weiterhin trotzdem überrascht, wenn sie es so durchziehen wie in Liga 2, aber dann ist das ja vielleicht wirklich der Gewinner von System, der Gewinner der Vorbereitung, der Gewinner von Umstellung von LRV auf zentrales Mittelfeld. Und jetzt aber die Frage, wer ist neben ihm und ist der neben ihm ist, der den Rücken frei hält? Oder muss Kyle Dirty Work machen und zulaufen?
Ich glaube eher, dass der Counterpart den Rücken frei halten muss, weil Kyle eben auch diese Offensivqualitäten hat. Und für mich auch, wie gesagt, unumstritten eigentlich gesetzt ist. Das kann entweder ein Condé oder ein Poreba sein. Wie gesagt, heute jetzt im A-Test ist ein Condé gestartet. Poreba hat aber eigentlich alle Vorbereitungsspiele und die wichtigen Spiele gestartet, auch im DFB-Pokal. Deswegen da so ein bisschen schwieriges Duell, wahrscheinlich eher Finger weglassen, weil das sowieso dann die unattraktivere Position von beiden sein wird. Genau, also Poreba oder Condé, beide für mich wahrscheinlich eher uninteressant, wenn sie vor allem im Duell stehen.
Ich empfehle Poreba inzwischen, der hat momentan noch einen blauen Stern bei uns, weil er eigentlich untouchable war, ich sag mal bis zum öffentlichen Training heute.
Dachte ich auch.
9,5 Millionen.
Ui, er ist zu
teuer. Und ich fand auch relativ negativ, was die Trainer mit ihm, wie die Trainer mit ihm kommuniziert haben während dem Spiel. Also es war nicht kritisch gesagt von mir, aber einfach Beobachtung, es war nicht supportive, es war einfach halt Kritik.
Bisschen genervt.
Öffentlich so, genervt, so, oh, der schon wieder, was macht der schon wieder, sowas.
Zitat Holzfuß, haben wir auch einmal.
Ich sag dir ganz ehrlich, wäre ich Poreba-Besitzer, ich hätte ein richtig Scheißgefühl nach dem Training.
100%.
Aber es hat auch nur, Tobi, es hat nur ein Training auch, ne? Also,
kann auch sein, dass er irgendwie, gestern war er irgendwie, hat ein bisschen Kopfweh gehabt, deswegen
war
hat er
heute
ein bisschen gesteuert. Wir haben jetzt ein Training gesehen, das ist natürlich dann, oder war saufen, wer weiß. Genau, das ist jetzt ein Training, das ist schwer einzuschätzen. Also ich denke schon, dass er all in all die Nase vorn hat, sonst hätten sie noch nicht für 1,7 Millionen verpflichtet und er hätte auch nicht die ganze Vorbereitung gespielt. Es wäre aber trotzdem jemand, den ich auch deutlich unattraktiver sehe als alles, was wir bisher genannt haben. Also sowohl Lasse Günther als auch die IVs wären mir deutlich lieber als ein Poreba, weil gerade, also Sechser bei Aufsteigern sind meistens die schlimmsten Positionen. Die fahren meistens einen 30er, 35er Schnitt gefühlt, weil halt eben zu wenig in den Aktionen mit drin, um Zweikämpfe sammeln zu können. Und proaktiv passiert da eigentlich gar nichts. Deswegen wäre ich da auf jeden Fall zu 100% raus.
Ich fand ihn aber erstaunlich, also Verhältnis, 91er Schnitt letztes Jahr in Liga 2, 4 Scorer, gut, also für nur 4 Scorer, gar nicht so schlecht. Aber klar, wir wissen alle, es wird weniger Ballbesitz, es wird weniger. Und vor allem, wenn du einen Keitel neben dir hast, Gamechanger.
100%. Der war auch ein richtiger Ballmagnet heute. Also wenn man den so beobachtet hat, Keitel hat sich die ganze Zeit angeboten, war sehr lautstark, wollte die Bälle haben. Und ich kann mir einfach vorstellen, dass das dann in der Bundesliga genauso sein wird und Poreba dann so ein bisschen die Dirty Work machen muss, aber nicht so richtig in die Aktion reinkommt, um dann auch interessant zu sein.
Ja. Gibt es noch andere im Mix, die da Spielzeit bekommen könnten, relevant genug sind? Oder gehen wir weiter auf die... Ich
glaube, die kann man erstmal sonst außen vor lassen. Wenn, dann sollte man sie wahrscheinlich eh nicht kaufen.
Ja. Ich glaube, der einzige, also für mich wahrscheinlich, also Condé fand ich überraschend heute, dass er da in der AF mitgemischt hat. Freddy Schmal, Tusche ist, hat mit dem schon seit drei oder vier Jahren erzählt Tusche von Freddy Schmal. Und also der produziert eine ganz große Karriere, den Kollegen.
Okay,
und
hatte eine coole Dynamik.
Ja, hat eine coole Dynamik und wurde auch, ich habe den Kollegen von Elversberg mal gefragt und der meinte auch, ja, er wird wohl der erste Joker sein, dann der auf die Sechser geht. Aber für 4,5 Millionen kaufst du ja keinen Joker, der auf die Sechs geht.
Das und wir haben eben auch gesagt, man munkelt, dass da noch so ein bisschen was passieren soll. Also bevor man da jetzt nochmal auf irgendein Backup bei Elversberg auf der Sechs geht, da gibt es einfach bessere Spieler.
Ich sag dir ehrlich, wenn ein defensiver Sechser kommt, ein Brecher, so...
Wir haben eben Skiri genannt.
Ja, aber der ist ein Mehrbrecher, so ein, ja, keine Ahnung, so ein, wie heißt der, Cassie, der von Mailand so, mal.
Cassie.
So einer theoretisch.
Ja, gut, ja.
Also vom Typ her, Keitel to the Moon.
Auf jeden Fall.
Weil noch mehr,
der wirklich alles abräumen kann und du kannst die proaktiven Aktionen machen. Übertrieben gesagt ist das dann so ein bisschen so eine Pavlovic-Kimmich-Kombination.
Ja.
Ganz übertrieben gesagt, logischerweise.
Nicht übertrieben, schneide ich raus einfach.
Tobi sagt es. Tobi sagt keine neue Kimmich.
Okay. Ja. Und jetzt gehen wir dahin, wo die Scorer sind.
Ja,
wir haben,
jetzt wird es spannend.
Jetzt wird es wirklich spannend, weil wenn du jetzt, also gegen Leverkusen am Wochenende, I don't know, Leverkusen hat mir auch krass gut gefallen in der Vorbereitung. Ja. Ich finde, die sind richtig scharf. Ich glaube, es wird richtig schwer. Deswegen, ich bin gar nicht so unhappy, nur Rohr zu haben in meinem Team momentan von Elversberg. Trotzdem gibt es Scorer dieses Jahr bei Elversberg. Das ist no debate. Die werden mehr als 30 Kisten machen. Die werden wahrscheinlich sogar 40, 45, weiß ich nicht.
Aber zu schätzen, aber also wenn eine Sache funktionieren wird, dann die Offensive, weil da ist so viel Potenzial da, definitiv.
Jetzt die Frage, wer ist gesetzt, wer spielt und wer muss sich erstmal in den Rand stellen?
Also ich glaube, wo wir von ausgehen können, Stand jetzt, ist, dass Campbell und Petkov gesetzt sind. Du holst keinen Mann für 6 Millionen, wenn du ihn nicht Stamm spielen lassen willst.
Vor allem, du lässt ihn auch nicht so viel spielen in der Vorbereitung.
Also natürlich hat man da auch noch andere Leute, die Potenzial an Zimmerschied ist gerade verletzt, der das letztes Jahr gut gemacht hat, aber ein Campbell sollte normalerweise der startende linke Flügel sein und bringt dann auch echt was mit. Also vielleicht schon ein kleiner Mini-Hot-Take, aber ich hätte den lieber als einen Petkov.
Weil, ach was, wirklich?
Ja, ich habe Petkov ein bisschen das Gefühl, dass mir das Endprodukt nicht auf dem Level gefällt, was ich da haben möchte, wenn ich 10 Millionen
finde. Aber hast du Petkov letztes Jahr verfolgt, Zweitliga?
So ein bisschen, ja.
Ey, der hat doch gescored bis, also der war wirklich jedes Spiel, wenn er, Tor in Elversberg. Digga, auf wen hat die Kamera gezeigt? Auf fucking Petkov.
Der war irgendwann so teuer, dass er nicht mehr interessant für Champions war,
weil
er
eben so gut war.
Ja.
Aber ich finde es geil, weil ich sehe das, also
genau, möglich. Ich glaube, die Transition in die Bundesliga wird einem Petkov extrem schwer fallen, weil das einfach ein ganz anderes Spiel ist Und ein Campbell sehe ich da einfach interessanter, weil der nochmal ein bisschen mehr über Kreativität und Rohpunkte kommt, glaube ich zumindest. Jemand, der auch dann gerne mal ein bisschen inverse einschieben kann, damit ihn zum Beispiel Lasse Günther den hinterlaufen kann. Und in diesen Räumen, gerade ein bisschen zentraler, kriegst du auch mehr Ballkontakte. Das sehe ich nicht unbedingt bei einem Petkov. Und deswegen wäre mir ein Campbell da tatsächlich sogar lieber.
Okay, ey, finde ich direkt mal ein interessanter Take. Ich würde es andersrum machen, aber ich verstehe, wo du herkommst und sehe natürlich, dass zweite Liga was komplett anderes ist wie erste Liga. Ja. Ist ja natürlich auch nicht immer gut, wenn du geblendet wirst von wie geil die in zweite Liga gepunktet haben.
Das ist halt
haben.
Das Problem.
Ist gefährlich. Gut, und auf der 10, Digga, wer spielt da?
Ja, jetzt wird es natürlich, also das haben wir eben ja schon angesprochen, es ist verrückt, dass dein Duell Onyeka gegen Darvich ist, weil das sind eigentlich beide Spieler, die nominell starten müssten. Für mich ist Onyeka einfach weiter vorne dran. Ich finde, der passt auch mehr als Zehner, weil er ist noch mal ein bisschen physischer, er ist noch mal ein bisschen besser mit Ball am Fuß. Nur Darvich hat halt noch mal mehr Tiefgang und vielleicht auch vielleicht den besseren Abschluss, würde ich vielleicht sogar sagen. Aber es ist echt schade, dass die beiden da im Duell stehen, weil beide halt richtig, richtig cool sein könnten. Für mich sollte aber Onyeka die Nase vorn haben. Und ich glaube auch, dass Darvich jemand ist, der dann von der Bank einen geilen Impact haben kann. Gut, Onyeka hatte den jetzt im DFB-Pokal mit 2 Scorern nach Einwechslung. Macht mir ein bisschen Bauchschmerzen, weil das wäre eigentlich jemand gewesen, auf den ich richtig Bock gehabt hätte, auch für mein Team. Wenn der jetzt in einem Konkurrenzkampf mit einem Darvich steht, finde ich das dann doch ein bisschen kritisch.
Ja, und vor allem, also direkt in meinem Kopf ist frühe Auswechslung. Wenn es mal nicht so gut läuft, dann hast du in der 60. vielleicht deinen 10-Millionen-Spieler auf der Bank sitzen. Und das, also klar, nach Einwechslung überzeugt, aber dass Onyeka nicht im DFB-Pokal gestartet ist, würde mir auch irgendwie Bauchschmerzen geben, obwohl ich heute nach dem Training sagen würde, Digga, nichts geht an Onyeka vorbei. Und wie auch alle über ihn gesprochen haben, so im Umfeld.
Das wollte ich auch sagen. Ich habe heute so ein bisschen diesen Vibe bekommen, dass der schon generell ein großes Standing besitzt, logischerweise, aber auch so im Verein, dass die eigenen Spieler halt denken, boah, der könnte echt einen richtigen Breakout haben dieses Jahr. Und die sehen natürlich noch mal ganz andere Eindrücke, als wir es gesehen haben. Deswegen für mich Francis Onyeka da über die meiste Zeit gesetzt und ich könnte mir sogar vorstellen, dass er sich auf kurz oder lang richtig festspielen wird und auch eine leitende Säule in der Offensive sein kann.
Ja, interessant, ja. Ich bin, also ich glaube, sehr scoreabhängig, was seinen Punkteoutput angeht, aber über den Score braucht man sich ja eventuell gar nicht so viel Gedanken machen bei der SVE. In der Spitze.
Der größte Konkurrenzkampf.
Ja, vor allem für mich die größte Überraschung. Ich sagte ehrlich, vor 2 Wochen hätte ich gedacht, auf keinen Fall startet. Piep. Wen siehst du?
Es wird wahrscheinlich Schnellbacher
sein. Ist verrückt, oder?
Ja, das ist Wahnsinn. Der ist seit der Regio da und ist jedes Jahr spielt er da eine Rolle. Es ist verrückt, vor allem wenn du Leute hast wie ein Mokwa, der aus der Hoffenheim-Jugend kommt. Du hast jetzt einen Footcoy geholt. Gut, der hat einfach Trainingsrückstand oder ich sag mal taktischen Rückstand. Der würde auf kurz oder lang ganz klar dort gesetzt sein. Und Luca Pfeiffer, der natürlich auch noch Qualität mitbringt. Da ist so viel Potenzial in dieser Spitze, die alle sich theoretisch gesehen durchsetzen könnten. Schnellbach hat einfach die Vorbereitung brutal für sich genutzt. Der strotzt auch vor Selbstbewusstsein, das hat man heute auch wieder gesehen.
Der war ein bisschen Radio Müller-Style, ne?
Ja, auf dem Trainingsplatz. Hat auch so ein bisschen die Jungen gecoacht und ich glaube auch, dass sowas logischerweise bei einem Trainer dann sehr beliebt ist. Vor allem, wenn die 3 Leute hinten dran alle unter 20 Jahre gefühlt alt sind. Oder je nachdem, Petkov ein bisschen älter. Also ich denke, Schnellbacher wird da in die Saison reinstarten. Auf kurzer Lang wird es Footcoy sein. Mokwa ist auch nicht so, was wir jetzt so gehört haben, nicht so ganz im Standing relativ weit oben. Deswegen kann man den erstmal außen vor lassen.
Plus. Ich fand auch, er hat ein bisschen Kommunikationsprobleme gehabt heute im Training.
Ja, auch da schöne Insider-News. Ist einer der wenigen, der kein so richtig gutes Deutsch spricht.
Hat man gemerkt.
Einfach ein bisschen gemerkt. Dann fehlt so der Anschluss. Es gab eine Aktion, wo er auf dem linken Flügel gespielt hat. Durch war, der Coach hat die ganze Zeit angefeuert, geh ins 1 gegen 1, geh ins 1 gegen 1. Er hat es nicht wahrgenommen, hat abgedreht, zurückgespielt. Wenn halt solche Sachen sich häufen, kann ich mir auch vorstellen, dass sowas dann sehr kritisch zu betrachten ist. Und deswegen denke ich, dass Schnellbacher tatsächlich da am Anfang die Nase vorn hat, was echt absolut verrückt ist.
Ich glaube aber tatsächlich nur, um so das zu interpretieren, was auch jetzt so das Umfeld von Elversberg gesagt hat heute beim Training. Ich kann mir vorstellen, Spieltag 1 ist für mich sicherer Starter, Schnellbacher. Also der wird starten, 60 Minuten bekommen, 70 Minuten bekommen. Ich kann mir schon vorstellen, dass ab Spieltag 2, wenn da gegen Elversberg vielleicht keine Kiste bei rumkommt, Footcoy schon starten wird. Weil du hast schon gesehen heute von der Veranlagung her, Digga, Footcoy ist ein fucking Beast. Und Schnellbacher ist für mich halt, ich habe mich so ein bisschen unterverändert im Training heute.
Verstehe ich komplett.
Oder so ein bisschen Arsch raus. Aber mal ein bisschen
schon dynamisch irgendwie.
Ja. Obwohl er nicht und krasser Abschluss halt schon.
Total. Ja. Hat am Ende noch 2-3 Mal draufgeholzt. Jeder Schuss war im Winkel. Das war total verrückt. Also der hat schon Qualität. Es gibt einen Grund, dass der da im ersten Spiel da wahrscheinlich starten wird. Ich glaube, bei Footcoy kann es ein bisschen länger dauern. weil die halt eben auch sehr, sehr viel Wert auf so taktische Finesse legen und so weiter. Und der war halt bei Greuther Fürth auch eher ein Freigeist. Es war so jemand, der hat dann 3 Spiele nichts gemacht, weil er immer in den falschen Räumen war, und dann macht er einen Hattrick, weil er eben diese kranken Anlagen hat. Ich habe es aber eben auch schon einmal gesagt, für mich ist er der perfekte Spieler für Elversberg, um eben auch diesen Tiefgang dann zu bespielen, weil den wirst du zwangsweise irgendwann haben, wenn du gegen größere Mannschaften spielst. Und wenn ich mir überlege, was Dortmund zum Beispiel letztes Jahr, was so Absicherung und so weiter angeht, für Probleme hatte, dann ist der genau dein Spieler. Weil wenn du da ein bisschen Wiese hast oder kannst in die Schnittstelle reinpassen, dann ist Furtkoy genau der Mann für die Zukunft.
Ja, verstehe ich. Also ich glaube, um vielleicht nochmal auf dieses Furtkoy in der Startelf, Leverkusen daheim, erster Spieltag, dann in Gladbach, okay, gebe ich auch noch schnell Bacher, ist okay, aber dann daheim gegen die Bayern, da startet kein Schnellbacher mehr.
Da musst du
dann wirklich Furtkoy starten.
Das ist auch das perfekte Matchup, genau, ja, das.
Da trifft er und dann wird er durchgängig spielen, wahrscheinlich bei einem 1-7 Niederlage gegen die Bayern.
Wahrscheinlich. Ja. Nee, aber der hat auf jeden Fall eine Menge Potenzial. Den muss man auf jeden Fall auf dem Zettel haben. Das ist eigentlich sogar ganz cool, weil jetzt gerade ist er außen vor, kostet noch 10,2, weil er schon bei Frankfurt sehr teuer war. Dadurch, dass er jetzt am Anfang nicht starten wird, wird der Punkt kommen, dass Leute ihn jetzt vor dem ersten Spieltag abgeben. Dann fällt der 1-2 Wochen, dann ist er vielleicht bei seinen 6-7 Millionen. Und dann, wenn man sich vielleicht traut gegen Bayern für die Konterbewegung, who knows? Ja. Oder spätestens danach dann auf jeden Fall ganz cool.
Ja, ich glaube, nach dem Bayern-Spiel interessanter als vor dem Bayern-Spiel wahrscheinlich. Ja, aber ich check's auf jeden Fall. Ja, geil. Gut, du hast es schon angesprochen. IV könnte vielleicht noch was gehen. Mhm. Dexter könnte vielleicht noch was gehen. IV haben wir gesagt, Pinkert über
Rohr.
Über Rohr auf jeden Fall, haben wir gesagt. Würde bedeuten, Rohr eventuell einer, der rausrotiert langfristig. Wie sieht es auf der 6 aus? Also ist für dich Keitel so untouchable, weil er einfach so eine gute Vorbereitung gespielt hat? Oder wollen die jemanden, der Keitels Rolle übernimmt, einfach besser?
Ich glaube, Keitel ist der perfekte Schwarzspieler. Deswegen glaube ich, dass der spielen wird und auch einfach felsenfest gesetzt ist. Wenn man jemanden holt, dann wirklich einen absoluten Brecher, der nur zum Abräumen da ist, der die Räume zumachen kann etc. Und dementsprechend für mich ganz klar die linke Sechserposition eher vakant als Keitel. Weil Keitel sich zu 100% gesetzt.
Okay, stark. Wir machen mal Take or Toss. Mhm. Und du kannst ja auch gerne, weil wir jetzt gar nicht so sehr über Marktwerte gesprochen haben, dann gerne so eine Begründung, 1-2 Sätze einbauen.
Gerne.
Warum oder warum nicht. Torhüter hatten wir schon, Christoph in der Kiste.
Take, 100%. Supermann.
Boss, 7-3. 3-7, sorry, 7-3
wäre ein bisschen. Natürlich Toss, nur fürs Train interessant.
Lehmann, 650k, Digga, das ist so ein Take.
Ja, ja, klar, der wird halt steigen jetzt, wieso?
Gut, dann die IVs. Mhm. Wir starten mit Pinkert, 8-9.
Kaum machen, Take.
Find ich gut. Rohr, 9.
Würde ich auch aktuell nehmen, ja, Take.
Lejeune-Kür, 1-8.
Toss. Ich beziehe es natürlich nur auf Punkte, ne?
Ja, ja, ey.
Was steigt, nimmt man natürlich mit, aber was jetzt rein auch Relevanz für das eigene Team hat, was am Wochenende Punkte sammeln soll, Lejeune-Kür für mich nicht interessant.
Checke. Sirch, 4,4.
Na, auch Toss. Glaub nicht, dass er spielen wird.
Dann gehen wir die AVs durch. Jamra.
Was kostet der gute Mann?
7,5.
Ich sag Toss. Ich glaube, das ist so jemand, der wird seinen gefühlten 40er-Schnitt erfahren. Also ich sehe bei ihm auch nicht das Scoring-Output. Bei Lasse Günther finde ich das deutlich attraktiver. Der kann auch mal durch, ein flacher Pass in die Mitte, wenn es keine Flanken sind am Ende. Deswegen Jamra für mich echt uninteressant, Toss.
Sehe ich. Dann Günther?
Den nehme ich trotzdem für 9-2 Take.
Check ich. Mikkelsen, 4,6.
Ja, ist auch ein Toss.
Eigentlich könnte man fast Sirch doppelt nehmen, weil der einmal IV Toss ist und RV wahrscheinlich Toss ist gerade. Aber halt auch der dann wahrscheinlich, sollte Jamra nicht fit genug sein, zum reinrotiert Beispiel. Und sollte Pinkert nicht ready sein. Ja, okay, Lejeune-Kür ist auch noch da.
Wahrscheinlich eher Lejeune-Kür, aber ja.
Ja, aber der wurde mir zu schlecht geredet heute. So von den Offiziellen von Elversberg habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass Lejeune-Kür gar kein gutes Spiel gemacht hat in Duisburg.
Ja.
Und ich kann mir auch vorstellen, also vielleicht hoffe ich es auch so als Zweitliga-Manager, der sollte zu irgendeinem Zweitligist gehen und einfach zocken.
Ja, weil der gibt mir auch, also der hat, das ist ein dummes Wort, aber der hat so diese Aura auf dem Platz.
Ja.
Der sieht aus, als wäre er 3 Köpfe größer als jeder andere, wirkt sicher, wirkt selbstbewusst. Dementsprechend für mich auch jemand, der eigentlich spielen muss, aber bei Elversberg wird wahrscheinlich kein Platz sein.
Ja, checke. Dann gehen wir mal die Sechser durch und dann fangen wir hinten an. Condé. 1,9 momentan.
Mega sympathischer Typ, aber auch leider ein Toss.
Aber ist der ein Toss? Also für 1,9, sage ich dir ehrlich, auf dem Markt gerade, mit der Info, dass er ja schon in der A11 anscheinend stand gerade und auch eingewechselt wurde am Wochenende.
Okay, dann hast du recht. Sehr guter Einwand. Dann sagen wir Take für den ersten Spieltag. Finde ich nicht bad, ja.
Ja, aber also wahrscheinlich wird er einen Punkt machen, so gefühlt. Ja.
Aber, ey, aber für das Bonus ist er ja nur 40 macht.
Ja, aber Millionen, ich glaube halt wahrscheinlich, für mich ist es ein Take aufgrund von, wenn der startet, hast du halt 3-4 Millionen Gewinn mit dem innerhalb von zwei Wochen. Dazu.
Dann kriegt er den grünen Haken, wenn er 1-2 Spiele startet, dann steigt er ohne Ende. Das muss man am Anfang, weil Kickbase am Ende, klar, du willst Punkte sammeln, aber es ist am Ende auch ein Manager, wo du auch Geld machen musst. Und solche Spieler können auch sehr, sehr lukrativ sein.
Ja, aber natürlich dippt er gerade und ich weiß ja nicht, ob der den Dip bekommt. So, kann ja sein, dass er 500k runter geht in der Woche. Und da hast du im Team stehen.
Wenn er bei euch nicht das Fragezeichen bekommt, dann würde er wahrscheinlich den Dip nicht mitnehmen. Wobei, es gibt ja keine 500k-Spieler. Also sobald er bei einer...
Ja, aber in zwei Wochen gibt es wieder 500k-Spieler.
Maybe, ja.
Wahrscheinlich. Eventuell, wahrscheinlich. Gut, wir schmeißen mal rein. Jason Čeka, über den haben wir gar nicht gesprochen, kam von Magdeburg, finde ich einen sehr geilen Kicker eigentlich, aber auch krass irrelevant gerade einfach, ne?
Das ist halt das Ding. Hatte bei Magdeburg, ich habe gerade geschaut, auch ein 56er-Schnitt. Also ist ein cooler, aber für 1,8, also ist nicht worth.
Nee. Toss. Krattenmacher. 2-3.
Ja, eben schon gesagt, Toss. Vielleicht was für die Zukunft, aber jetzt aktuell nicht.
Darvish, 6-5.
Ja, muss ich leider auch Toss sagen. Ich glaube, es macht keinen Sinn, den wir aktuell eher in der B11 sehen, auch wenn er eingewechselt wird, auch wenn er eine sehr gute Vorbereitung spielt. Ich hatte mir auch als Gewinner der Vorbereitung rausgeschrieben oder einer der Gewinner der Vorbereitung. Coole Ansätze, aber halt einfach noch so diesen kleinen Step hinten dran, dass er da direkt die Relevanz mitbringt, deswegen Toss.
Freddy Schmal, 4-5.
Ja, Toss.
Onyeka, 7-7.
Ich muss aktuell auch Toss sagen, wenn da ein Offensivspieler im Duell ist, das macht keinen Sinn. Das macht, vor allem bei dem Anfangsprogramm. Wir haben es eben schon gesagt, in den ersten 2-3 Spielen haben die Bayern und Leverkusen. Ich mag Francis Onyeka, ich traue dem viel zu dieses Jahr, aber jetzt aktuell ist leider noch ein Toss bei dem Programm.
Checke. Petkov, 10-8.
Der spielt immerhin safe. Bei dem aktuellen Markt, also...
Aber wenn Onyeka Toss ist, muss Petkov auch Toss sein. Für mich ist Onyeka, bin ich so on the edge sogar.
Das Problem ist halt... Ich finde am Anfang halt unglaublich wichtig, dass du halt Spieler hast, die spielen logischerweise, wenn du schon das Geld investierst.
Und aber Onyeka ist ja, also gefühlt heute würde ich Onyeka eine 90% geben.
Eigentlich schon, ja. Ich hätte trotzdem, glaube ich, lieber Petkov.
Okay, ja, verstehe. Weil Onyeka halt auch rausgehen könnte zu 60. mit deswegen, Minuspunkten.
Ja, da hat er vielleicht keinen Impact, eh schon keine guten Rohpunkte. Dann wahrscheinlich sogar eher ein Petkov. Aber auch da für 10,8 bei dem Programm, also ich sag mal, gerade so Take... Aber ich würde mich trotzdem umschauen auf was anderes wahrscheinlich.
Okay. Ja, verstehe. Es ist ein bisschen wild. Ich habe die offensiven Außen vor den Sechsern genommen. Keidel, 7 Millionen.
Ja, klarer Take. Wahrscheinlich der Nummer 1 Take hier.
Ist wirklich, oder? Ist die krasse Kaufempfehlung momentan von der SVE.
Also, ja. Das ist wirklich ernsthaft ein 10 von 10 Deal gerade für die 7 Millionen. Kann man echt 100% machen.
Ja, also ich verstehe den Hype. Ich will gerade mal parallel gucken. Weißt du auswendig, wie viele Punkte er im DFB-Pokal gemacht hat?
Nee, keine Ahnung. Das wäre aber interessant.
Ja, weil das ist für mich, also klar,
es war dominant, man hat aber nicht jetzt so crazy viel erspielt. Ich kann mir vorstellen, dass man so Spiele wie im DFB-Pokal replizieren kann. Also wenn er da nicht
also, schlecht war. Also guck mal, klar, und Jäger mit zwei Kisten, okay, Keidel am besten
geruhpunktet. Hat er nicht auch einen Assist gespielt?
162 Punkte mit gelber Karte und einem Assist, aber am besten geruhpunktet. Also Keidel besser geruhpunktet, also Keidel am besten geruhpunktet, dann Rohr, dann Kempel, dann Lojancourt, okay.
Okay. Ja, nee, für mich, wie gesagt, der Nummer 1 Deal bei Elversberg.
Digga, Günther hat 16 Punkte geholt im DFB-Pokal.
Scheiße. War der überhaupt gespielt?
Startelf.
Das ist krass.
Startelf bis zur 62. Ui, ui. Ah, sorry, Fehler vor Gegentor. Ich sehe es gerade. Never mind.
Ist trotzdem sau schlecht.
Ja.
Weil 6 Punkte gegen Duisburg, das sollte schon besser
trotz
sein.
Trotz selbst Fehler vor Gegentor drauf, macht er dieselben Punkte wie Jamra im DFB-Pokal.
Eieiei. Da muss ich, glaube ich, doch zum Toss hier revidieren. Das ist ja.
Nee, aber du hast ja schon recht. Ich weiß, so eine Score-Affinität ist
ja nicht. Also wäre mir auf jeden Fall trotzdem lieber. Ne? Aber das ist schon. Gut, es ist trotzdem ein Take, finde ich. Für unter 10 Millionen kann man das machen. Für einen sicher gesetzten Spieler.
Ja, verstehe. Gut, dann. Kempel hatte ich noch nicht, ne? Ich bin komplett ganz durcheinander.
Kempel hatten wir noch nicht.
Nee, Kempel.
Der kostet 6,1 Take. Für 6,1 kann man das ruhig mal machen.
Das aber ist auch
kein Lückenfüller am Anfang.
Ja, Lückenfüller, aber für mich auch kein Overpay-Kandidat. Gibt es irgendwas? Also ist Keidel, ist selbst Keidel für dich ein Overpay-Kandidat?
Von mir aus 1 bis 2 Millionen.
Was für eine Liga, also was deine Main-Liga?
Die YouTube-Liga, die KG1, ja.
Wie viel, also wie viele Manager, wie umkämpft? Wir
sind 11 Manager jetzt.
Geile eine Liga,
ausgestiegen ist leider.
Ja.
Ja, aber schon, also nicht so competitive wie letztes. Ich bin ja abgestiegen,
ja.
Leider.
Was ist los? Wieso laden wir dich ein?
Das ist ja wirklich voll Katastrophe. Anderes Thema. Ja. Die KGCL, das ist die verrückte Liga. Das habe ich auch immer wieder betont. Die KG1 ist schon ein bisschen weniger competitive. Ich glaube trotzdem, dass in beiden Ligen kein Elversberger mehr als 1 oder 1,5 Millionen overpaid werden würde. Kann ich mir einfach nicht vorstellen.
Das heißt, Szenario, Keil kommt auf den Markt, 7 Millionen Marktwert. Was bietest du?
Ja, so 8,5 finde ich stabil.
Ah ja, okay. Das, sage, das ist für mich schon Overpay, sag ich mal. Ich bin schon so ein
Elversberg-Spieler.
Ich bin so ein Geizkragen, Kickbase.
Ich gebe gerne Geld am Anfang, ist so wichtig. Ja. Wäre wirklich, glaube ich, der Einzige, den ich über 1 Million overpayen würde. Vielleicht noch Campbell, weil er so günstig ist, aber wahrscheinlich auch eher nicht. Aber das wären wahrscheinlich die beiden.
Ja, ich sagte dir auch selbst, ich würde Schnellbacher auch nicht overpayen gerade.
Nee.
Das ist für mich so, wenn du den für 300-400k über Marktwert bekommst, vielleicht wahrscheinlich so 800k, weil Marktwertsteigerung.
Ja.
Aber irgendwo hört der Spaß dann auch auf. Gut, ich habe komplett die Übersicht verloren. Es tut mir leid, wen ich noch nicht genannt habe. Wir gehen mal gemeinsam durch. Ich hatte noch nicht.
Wir haben eigentlich nur noch.
Poreba hatte ich noch nicht. Poreba?
Ja, Toss.
Das okay.
ist ein schlechter Punkt da leider.
Dann Zimmer schied eh verletzt, aber vielleicht irgendwann wieder relevant, weil er auch in Liga 2 einfach ein sehr solide gepunktet hat. 109er Schnitt letztes Jahr.
Ja,
ich glaube aber 4000 nicht, dass Saisonpunkte. Der
vorbeikommt.
Glaube ich auch nicht, aber ich glaube, der wird der Joker Nummer 1 sein, genau, quasi auf den Außen irgendwann. Die
Position, ja, definitiv, aber trotzdem natürlich ein klarer Toss, zumindest Stand jetzt.
Ja, also wird aber wahrscheinlich Länderspielpause, 2 bis 3 Wochen ist er wieder zurück, Länderspielpause
relevant. Und dann werden auch die Gegner leichter, wenn er dann irgendwie nur 2-3 Millionen kostet und du kannst den als Joker reinwerfen, warum nicht,
auf jeden Fall. Gehen wir auf die Offensive. Wir fangen mal bei dem genannten Pfeiffer an, kopfballstark. Siehst du generell Minuten für ihn oder ist er, also erstmal die Frage, siehst du Minuten für ihn?
Wenn, dann ist das so jemand so, okay, man braucht irgendwie auf Krampf ein Tor, wir werfen den jetzt 5 Minuten rein für Boxpräsenz, aber nee, keine Relevanz.
Ist der 3,5 wert? Nein, nee, okay, toss. Gut, toss. Mokwa?
Toss.
3 Millionen.
Das können wir, glaube ich, sehr kurz machen, weil ich würde keinen Stürmer kaufen von
der Footcoil 10-2 ist in 4 Wochen, in 3 Wochen ein Take.
Wenn er in 3 Wochen 5 Millionen kostet, take, aktuell Toss.
Ja, und Schnellbacher 6 Millionen.
Ja, also ich glaube, wenn man am Anfang unbedingt einen Stürmer braucht für 6 Millionen, kann man das von mir aus machen, aber für mich auch eher ein Toss.
Ja, ey, wir haben auf Instagram, solltet ihr das noch nicht gesehen haben, ein Format reingeschmissen, wo ihr auch gerne eure Spielerduelle mal kommentieren könnt. Ich hatte Tobi gefragt, den Elversberger oder verglichen mit einem anderen Bundesligaspieler, um einfach auch mal die Aufsteiger so ein bisschen kennenzulernen, was für ein Spielertyp ist der, mit wem kann man den vergleichen. Schaut gerne rein und kommentiert da auch gerne eure Spielerduelle. Tobi, wir zwei schauen da im Laufe des Tages auch mal drunter und gucken, was die Leute so reingeschickt haben.
Finde ich sehr spannend, ja. Weil wir haben jetzt heute sehr, sehr viel über Elversberg geredet. Ich bin sehr gespannt, wie so die Außenwahrnehmung ist.
Ja, ich glaube, also das Wichtigste bei so Aufsteiger-Episoden ist ja einfach so, ey, get to know. Mal wissen, einfach, klar, egal welcher Elversberg auf dem Markt ist, so wissen, was man selbst machen will mit den Leuten, wenn sie auf den Markt kommen.
Ja. Ich habe dich nicht gefragt, was wären deine Nummer 2 Picks, wenn du jetzt 2 Spieler nehmen müsstest von Elversberg?
Christoph und Rohr.
Ja, das ist halt der easy way out, aber verstehe ich komplett. Aber es bringt ja auch nichts auf Krampf, irgendwas zu hoffen, was dann letztendlich nicht passieren wird. Wenn wir realistisch und ehrlich sind, sind bei den Aufsteigern meistens die Innenverteidiger und der Torwart die
einzigen. Ey, und das ist auch das Einzige, was mich drivet in dieser Entscheidung. Also Christoph, der ist bei uns noch auf dem Markt, oder nicht auf dem Markt, aber noch nicht vergeben. Mhm. Noll ist leider, ich wollte einen günstigen Aufsteiger-Keeper. Momentan habe ich Nikolas von Gladbach, der ist mir eigentlich zu pricey.
Ja.
Aber ich kann mir schon vorstellen, dass ich irgendwann in 2 Wochen neben meinem Maximilian Rohr auch noch einen Christoph habe.
Ja. Ja, Christoph finde ich cool. Es ist mittlerweile, glaube ich, auch 13 wert.
Ja, aber 13, ey.
Es ist was anderes als 20 für Nikolas.
Ja, also 20 für Nikolas. Also 19,2 habe ich, glaube ich, bezahlt oder sowas. Aber das ist mir eigentlich kein Keeper wert. Aber gut, die Big Boys sind nicht auf den Markt gekommen bei uns. Stark, Tobi. Dann abschließende Prognose. Was siehst du dieses Jahr für... Nicht deine SVE, aber für die SVE?
Ja, ich muss da einfach realistisch sein, logischerweise. Das ist für mich ein Absteigerkandidat Nummer 1. Das liegt aber nicht daran, dass ich Elversberg super schlecht sehe, sondern eher, dass ich die Bundesliga insgesamt halt qualitativ brutal gut sehe. Und für mich gibt es da einfach 2 klare Abscheißerkandidaten, wenn man so will. Und das sind halt eben Paderborn und Elversberg. Das ist jedes Jahr der easy way out, so die Aufsteiger einfach nochmal zu tippen. Aber Schalke ist auch aufgestiegen und die sehe ich überhaupt nicht im Abstiegskampf. Das kommt einfach für mich immer auf das Spielsystem an und beide sind mir einfach zu offensiv. Deswegen, so schwer es mir auch tut, nächstes Jahr keine Bundesliga im Saarland zu haben, Elversberg wird meiner Ansicht nach leider wieder runtergehen.
Okay, checke. Ja, cool. Geil. Eigentlich wäre es das jetzt gewesen mit der Episode. Aber wenn du jetzt schon mal hier bist, Tobi, ich will ein bisschen was wissen einfach von dir. Also nicht von dir persönlich, sondern einfach auf Kickbase bezogen.
Geht auch, kein Problem.
Aber welche Teams gehst du dieses Jahr? Einfach so, weil wir jetzt auch relativ am Ende sind der Clubtour.
Und stimmt, das ist eigentlich ganz cool auch für euch.
So es ist auch mein letzter Podcast dieser Clubtour. Morgen wird dann Julia den Hoffenheim-Podcast machen. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt überfalle mit dieser Frage, weil ich auch nichts gesagt habe.
Ich öffne nur alle Vereine.
So, auf wen managst du dieses Jahr? Was gehst du so?
Ja, ich habe sehr viele Gedanken dieses Jahr investiert. Ich bin ja, wie gesagt, letztes Jahr abgestiegen. Das heißt, für mich musste so ein bisschen so ein Switch her, so wie man Trainer wechselt. Ich habe jetzt, wie gesagt, diese Nacht Kimmich bekommen. Mit dem habe ich eigentlich gar nicht geplant, weil ich eigentlich dachte, okay, wir haben nur 14 Spieltage in der Hinrunde. Macht es dann in dem Ligenkonzept von uns überhaupt
Sinn? Ihr setzt zurück nach 14 Spieltagen. Ja, genau. Ey, geiler Gedanke, hatte ich auch gehabt.
Weil das hat ja immer den, das am Anfang, dass du 3-4 Positionen wirklich eher schwierig besetzt hast. Deswegen war mein eigentlicher Gedanke, nicht auf den Big Boy zu gehen. Jetzt hat sich's bei uns aber so rausgestellt, dass halt eben die ganzen, oder jeder ist auf die Breite gegangen. Und ich war jetzt gefühlt der Letzte, der noch über war. Und dann dachte ich, okay, dann gehe ich halt auf den Big Boy, wenn ich den günstig bekomme, weil das war halt das Hauptkriterium. Plus Trading lief halt super. Deswegen, ich glaube, der wichtigste Takeaway ist, dass man das considern muss, dass wir nur 14 Spieltage haben. Das ist extrem wichtig. Und muss man einfach bedenken, Go-To-Teams, ich finde Hoffenheim super spannend. Ich glaube einfach, dass die den Kader nur noch weiter verstärkt haben. Deswegen habe ich jetzt auch gerade 3 Hoffenheimer im Team. Ist jetzt auch nicht die perspektivische Langlösung, aber fürs Erste auf jeden Fall ganz cool. Und ich habe mir dieses Jahr vorgenommen, ich will keine Spieler von kleinen Vereinen im Team haben.
Ach was.
Das ist eine ganz wilde Taktik. Ich meine, ist irgendwie auch logisch und naheliegend. Meistens kriegt man aber solche Spieler. Und ich gehe, glaube ich, lieber auf Einwechselspieler von großen Mannschaften, als auf kleine Mannschaften zu gehen.
Ach was.
Das klingt irgendwie verrückt.
Warte. Ja. Du gehst auf Einwechselspieler von großen Teams?
Lieber, also, glaube ich, als ein Stammspieler.
Also du hättest lieber irgendwann mal einen Gnabry oder einen Saibari als Fellhauer.
Ja, klar.
Definitiv. Ist jetzt doof gesagt. Ist ein
doofes Beispiel.
Aber gib mir...
Ich hätte lieber zum Beispiel, keine Ahnung, einen Saibari als einen Kleindienst oder lieber einen Saibari als einen, keine Ahnung, wen gibt es denn von den kleineren Mannschaften noch? Ich hätte lieber einen Saibari als einen Ginter.
Hättest du lieber einen Saibari? Das ist
ja keine kleine Mannschaft.
Du hättest lieber Saibari als einen Ginter?
Wahrscheinlich ja.
Ja, jetzt gerade ja, weil Musiala draußen, aber irgendwann...
Langfristig gesehen natürlich Ginter cooler. Ist, ja...
Aber ich verstehe den Ansatz. Ich glaube, die Leute checken es da draußen.
Ich glaube, also ich doch mal checkt,
ist,
ja.
Zum Beispiel, wenn
ich jetzt überlege, in Fonzie Davis, ja, für mich nichts mit der Startformation zu tun, weil ich Nini Brown klar vorne sehe. In Fonzie Davis kostet 11 Millionen, wäre mir viel lieber als ein Petkov. Und der hat wahrscheinlich nicht mal ein Fragezeichen. Und Petkov hat einen blauen Stern, eher so in die Richtung. Dass ich halt gucke, okay, ich will lieber die großen Mannschaften bedienen und hoffen, dass das einfach perspektivisch funktioniert. Weil ich bin zum Beispiel letztes Jahr einmal mit 3 St. Pauli-Spielern ins Spiel reingegangen und es hat mich komplett gebrochen, weil die logischerweise nicht performt haben. Ich dachte eigentlich, boah, geiles Matchup. Und da haben die irgendwie 2-1 gegen Heidenheim verloren oder so. Das ist irgendwie, das war so ein Gedanke. Dann, wie gesagt, diese 14 Spieltage auf jeden Fall. Ansonsten Mainzer für mich für die Hinrunde super interessant. Ich habe noch keinen, ich will aber unbedingt einen, weil die für mich das perfekte Programm haben. Das sind so die aktuellen Gedanken.
Ja, verstehe, cool. Egal, danke für den Einblick.
Sehr gern.
Sehr spannend. Gern. Wird jeder draußen seine eigenen Gedanken machen. Leute, danke fürs Reinhören. Danke, dass ihr die Clubtour jetzt bis Spieltag oder bis Team 17 gehört habt. Morgen gibt es noch die TSG aus Hoffenheim. Julia ist auch hier bei uns im Studio gerade. Julia, was erwartet uns morgen?
Ein sehr ausführlicher, aber informativer Podcast.
Falls ihr es nicht gehört habt, ein sehr ausführlicher, aber informativer Podcast. Geil, Leute, viel Spaß dabei. Wir sehen sehr uns geil. Am Freitag auf Sky. Sky Sport Bundesliga 3, kurze Werbung noch eingestreut. Bayern München zu Gast beim VfB Stuttgart. Wir öffnen die Bundesliga-Saison. 20.30 Uhr geht's los. Sky Sport Bundesliga 3. Anton und ich werden vor Ort sein, werden für euch kommentieren. Ihr werdet die Möglichkeit haben, wir werden ein Handy wieder haben mit WhatsApp, wo ihr uns einfach Bilder schicken könnt von der ganzen Experience, so geil, wie ihr das Ganze schaut. Tobi, geil, dass du sagst gerade, so geil. Wir freuen uns auch mega drauf.
Ich habe da voll Bock drauf wieder, Freitagabend.
Ist für uns auch das Riesenhighlight.
Überragend.
Wir freuen uns auch mega drauf. Geil, Tobi, danke für deine Zeit.
Ich habe zu danken.
Sehr geil, dass du dir Zeit genommen hast für die SVE und für alle Hörer da draußen.
Sehr cool, haut da rein.